Ich freue mich, dass ihr alle wieder oder immer noch da seid. Es ist gerade schon ein bisschen angeklungen. Ich möchte mal die Frage stellen, wer von euch hat sich beim Essen zurückgehalten? Zurückgehalten. Ihr wisst ja, 14.30 Uhr ist eine gefürchtete Zeit zum Predigen. Insbesondere dann, wenn die Predigt lang war, der Magen leer. Dann freut man sich auf das Potluck, nicht wahr? Da gibt es immer mehr als sonst zu Hause. Und dann isst man und isst und isst und isst und man erzählt so und dann isst man noch ein zweites Mal und ein drittes Mal und dann wird noch der Nachtisch aufgefahren, nicht wahr? Dann isst man da auch noch. Und dann sitzt man so gegen 14.30 Uhr so auf dem Stuhl, freut sich, dass es warm ist, ja. Und dass so von vorne so ein bisschen monotone Geräusche kommen. Und man nimmt sich vielleicht noch vor, weil der Prediger gerade gesagt hat, lasst uns die Gedanken sammeln. Ja, ich werde meine Gedanken darauf konzentrieren, jetzt zu verstehen, was Daniel zu sagen hat, aber es ist schwierig. Und das Ganze hängt an einem ganz einfachen Gesetz. Das Gesetz heißt Ursache und Wirkung, nicht wahr? Bestimmte Ursachen zeigen bestimmte Wirkungen. Wenn man zu viel gegessen hat, dann kann man sich halt einfach nicht mehr so konzentrieren. Also hoffe und bete ich, dass Gott jetzt für einige Minuten das Gesetz von Ursache und Wirkung etwas in Grenzen hält, wie auch immer. Ihr wisst übrigens, dass Ellen White empfiehlt, vor allem Prediger, nicht zu viel zu essen am Sabbat, nicht wahr? Deswegen habe ich mich trotz mehrmaliger Nachfrage und Einladung dann etwas zurückgehalten, weil es ist so verführerisch, all die leckeren Sachen zu essen, nicht wahr? Aber man muss sich konzentrieren dann aufs Predigen. Aber es war sehr gut und sehr lecker, was ihr zum Potluck hattet. Ursache und Wirkung. Wir Europäer denken in Ursache und Wirkung, wie gerade angekündigt. Also wenn jemand gerade zu viel gegessen hat, dann könnte er vielleicht morgen den Tag folgendermaßen beschreiben. Erstens, ich saß im Gottesdienst. Zweitens, die Predigt war relativ lang. Daraus folgte, dass ich dann einen leeren Magen hatte, ich war hungrig und dann sah ich das Potluck, ich aß viel, dann war ich schläfrig in der Nachmittagsstunde und aufgrund dessen habe ich halt nicht so viel mitbekommen. Das war sozusagen wie eine europäische Denkweise. Ein Hebräer würde es genau andersrum machen. Ein Hebräer würde euch erzählen, ich habe im Gottesdienst nicht viel, in der Nachmittagsstunde nicht viel mitbekommen. Als nächstes würde er erzählen, dass es beim Potluck viel zu essen gab. Danach würde er erzählen, dass er hungrig war, weil die Predigt relativ lange ging. Mit anderen Worten, der Hebräer denkt nicht von Ursache zu Wirkung, sondern von Wirkung zu Ursache. Das ist ein sehr wichtiges Prinzip. Wenn wir an Daniel denken, wird dieses Prinzip sehr deutlich. Daniel berichtet uns zuerst in Daniel 2, dass Jesus wiederkommen wird. Dann in Daniel 7 wird uns gesagt, dass Jesus unser Richter ist. Jetzt, was ist Ursache und was ist Wirkung? Ist Jesus zuerst Richter oder ist erst die Wiederkunft Jesu? Erster Richter. Das heißt, in Daniel 2, wie wir heute schon angekündigt haben oder angedeutet haben, Daniel 2 wird die Wiederkunft beschrieben und dann quasi kann man sich die Frage stellen, ja, warum kommt er dann wieder? Und die Ursache wird uns in Daniel 7 gezeigt, er ist unser Richter. Jetzt könnte man die nächste Frage stellen, ja, warum ist er unser Richter? Und wir haben diese Frage heute gestellt. Wir haben die Antwort gefunden, warum ist er unser Richter? Weil er vorher unser hoher Priester war. Daniel 8. Das heißt, die Danielschen Kapitel sind nicht einfach nur irgendwie angeordnet, sondern sie gehen von Wirkung zu Ursache. Wenn wir diesen Schritt jetzt zu Ende gehen, heute Nachmittag, können wir uns die Frage stellen, ja, warum ist Jesus überhaupt hoher Priester? Was meint er wohl? Welches Kapitel können diese Frage beantworten? Daniel 2, ist Jesus der Wiederkommende. Warum? Weil in Daniel 7 er der Richter ist. Warum das? Weil in Daniel 8 unser hoher Priester ist. Und warum ist er unser hoher Priester? Welches Kapitel könnte wohl diese Frage beantworten? Daniel 9, ganz genau. Das heißt, wir gehen, indem wir das Buch Daniel betrachten, gehen wir von Wirkung zu Ursache. Wir wollen heute Nachmittag uns Gedanken machen über dieses so unglaublich interessante und spannende Kapitel, Daniel 9. Und bevor wir da richtig einsteigen, möchte ich noch einmal wie gestern Abend uns einladen, ganz kurz niederzuknien für ein Anfangsgebet und dann geht es direkt in unser Thema hinein. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für diesen wunderbaren Sabbattag. Hab Dank, dass du uns so reich gesegnet hast durch die Gemeinschaft, durch dein Wort, durch die Anbetung, durch die Musik. Wir möchten jetzt noch einmal zu dir kommen. Wir haben gerade über das Gesetz von Ursache und Wirkung nachgedacht und wir danken dir, dass du solche Naturgesetze geschaffen hast. Wir möchten jetzt die eigentliche Ursache für alles andere, was im Buch Daniel beschrieben wird, erkennen. Wir wollen auf dem Buch Daniel auf den Grund gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir möchten dich bitten, dass du den Heiligen Geist gegenwärtig bist. Dass du unsere Herzen anrührst und dass wir verstehen, auf welchen Felsen wir gebaut sind, unserem Glauben. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass nach deiner Verheißung dein Wort nicht leer zurückkehren wird. Amen. Wir haben heute Vormittag letztendlich aufgehört in Daniel 8, Vers 14, wenn ihr euch erinnert, wo wir über den Heiligtumsdienst und Jesus als den hohen Priester nachgedacht haben, als eine Bedingung dafür, dass es ein Vorwiederkunftsgericht geben kann. In Daniel 8, Vers 14, da hatten wir gelesen, in Vers 14, er sprach zu mir, bis zu 2300 Abend und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden oder gereinigt werden oder wiederhergestellt werden. Jetzt, wenn man das Buch Daniel, das Kapitel Daniel 8 analysiert so ein wenig, stellt man fest, dass es so wie alle anderen Kapitel auch eine Vision und eine Erklärung hat. Und dann ab Vers 15 folgt die Erklärung und wir gehen das nicht alles durch, das könnt ihr zu Hause machen, das ist relativ einfach. Für all die verschiedenen Symbole, die in Daniel 8 beschrieben werden, wisst ihr, was das erste Tier ist in Daniel 8? Was ist das erste Tier in Daniel 8? Und was? Kein Löwe, der Löwe ist das erste Tier in Daniel 7. Aber in Daniel 8 gibt es ein anderes Tier, das erste Tier, das ist nämlich der Widder, ganz genau. Und der Widder hat zwei Hörner, das eine ist größer als das andere und ist auch noch später vorgekommen und so weiter und so fort. Er kommt von Osten her und den kann man viel studieren, aber die Bibel gibt eine deutliche Antwort in Vers 20. Der Widder mit den beiden Hörnern, die du gesehen hast, das sind die Könige von Medien und Persien. Das heißt, das wird ganz deutlich und einfach erklärt. Das nächste Tier ist, nach dem Widder kommt der Ziegenbock. Der kommt von Westen her, hat großen Zorn und mit diesem einen großen Horn stößt er den Widder, stößt ihn nieder und zertrampelt ihn. Und wer ist dieser Ziegenbock? Steht im nächsten Vers. Griechenland. Ganz einfach, nicht wahr? Bibel lesen ist ganz einfach. In Vers 21 heißt es, der zottige Ziegenbock aber ist der König von Griechenland. Und das große Horn zwischen seinen beiden Augen ist der erste König. Wer war der erste König von Griechenland? Alexander der Große. Kennt ihr die Geschichte, wie Alexander der Große nach Jerusalem einmarschiert ist und er alle Städte vorher dem Erdboden gleich gemacht hat und die Priester sich gedacht haben, na meine Güte, wenn das mit uns auch macht in Jerusalem, das ist nicht so schön. Wir gehen mal raus zu ihm und mit weißen Fahnen, wie auch immer, sie haben halt kapituliert und haben ihm entgegnet, weißt du was, Alexander, wir haben hier in unserem alten Buch eine Prophezeiung auf dich. Und die Anekdote besagt, ich meine, niemand von uns ist dabei gewesen, aber so wird es überliefert von der Geschichtsschreibung, dass Alexander schwer beeindruckt war, als sie ihm zeigen konnten in Daniel 8, Vers 21, dass er als der erste König von Griechenland hier mit einem großen Horn dargestellt wird. Wie wisst ihr, großes Horn steht für Stärke und Macht. Und er war so begeistert, hat die Stadt stehen lassen, was sie ihm nicht gezeigt haben, dass dort steht im gleichen Kapitel, dass das große Horn zerbrechen wird, nicht wahr? Und das haben sie ihm dann nicht gezeigt. Wie auch immer, all diese Dinge in Daniel 8 werden beschrieben und werden ausgeführt. Dann kommt das kleine Horn, das Römische Reich, das dann später eine religiöse Phase hat. Und alle diese Dinge werden erklärt, aber dann in Vers 26 heißt es, was aber über das Gesicht von den Abenden und Morgen gesagt worden ist, das ist wahr. Jetzt, wenn ich ein Geheimnis euch sage, verschiedene Geheimnisse, und alle Geheimnisse kläre ich auf, und beim letzten Geheimnis sage ich, dieses Geheimnis ist die Wahrheit. Was habt ihr dann gewonnen an neuer Erkenntnis? Nicht viel, nicht wahr? Alles, was Daniel gesagt bekommt über dieses Gesicht von den 2300 Abend und Morgen, dieser mysteriösen Zahl mit der Rechtfertigung oder Reinigung des Heiligtums, alles, was ihm gesagt worden ist, ist, das ist die Wahrheit. Dann heißt es weiter, du sollst das Gesicht verwahren und es bezieht sich auf fernliegende Tage. Aber ich, Daniel, lag mehrere Tage krank, ehe ich wieder aufstehen und die Geschäfte des Königs besorgen konnte. Ich war entsetzt über das Gesicht und niemand verstand es. Und übrigens, er war nicht entsetzt über den Widder, der den Ziegenbock, mit dem Ziegenbock kämpft. Er war nicht entsetzt über das kleine Horn, das sein Unwesen treibt und die Heiligen des Höchsten vernichtet. Er war nicht entsetzt über die Dinge, über die wir meistens entsetzt sind. Er war entsetzt über dieses Gesicht von den 2300 Abenden und Morgen. Daniel 8, Vers 14, von dem wir heute früh gesagt haben, es ist ein bisschen das Zentrum unseres Adventglaubens. Jetzt, wenn ihr etwas nicht versteht und es offensichtlich in der Bibel auch nicht gleich erklärt wird, sondern das Einzige, was wir wissen, ist, es ist die Wahrheit, was sollten wir tun? Beten ist schon mal eine gute Variante. Beten, was noch? Weiter studieren, nicht wahr? Ich kenne den Spruch, selig ist, wer weiterliest. Das hat sich schon oft bewahrheitet, nicht wahr? Zu oft geben wir einfach auf, weil wir irgendetwas nicht verstehen und sagen, naja, habe halt nicht Theologie studiert, bin halt keine große Leuchte, was auch immer. Und wir geben auf, aber die Bibel macht ganz deutlich, es ist wichtig, durch Bibelstudium diese Probleme zu lösen. Kennt ihr noch irgendetwas, was uns helfen könnte, schwierige Bibeltexte besser zu verstehen? Wir haben jetzt schon Gebet und Bibelstudium. Jemand fragen kann nicht schaden. Wir sollten immer moderat mit den Meinungen anderer umgehen, nicht wahr? Ihr wisst, Kommentare. Vielleicht ein wichtiges ganz nebenbei, gehört nicht zum Thema. Kommentare sind Freunde. Habt ihr das gewusst? Kommentare sind Freunde, keine Lehrer. Die Bibel ist der Lehrer, Kommentare sind Freunde. Viele verstehen das falsch. Sie glauben, Kommentare sind Lehrer. Ich lese einen Kommentar zu Daniel und glaube, das ist die Wahrheit, was dort steht. Aber Kommentare sind nur Freunde. Da schaue ich mir einfach an, was die sagen, was der Theologe sagt. Das ist ganz interessant. Und danach prüfe ich das an der Bibel. Ja? Also wir sind froh und dankbar für die Theologen und die Ausleger, die wir haben. Aber es sind keine Lehrer, es sind nur Freunde, die uns helfen, aber die wir prüfen müssen. Wichtiger Punkt, ja, was noch? War da noch eine Meldung? Also jemand anders fragen, Bibelstudium, Gebet. Gibt es noch was wir vielleicht tun könnten, was uns helfen könnte, die Bibel besser zu verstehen? Oder mit anderen Worten, gibt es etwas, was uns hindert, vielleicht die Bibel besser zu verstehen?
Fasten. Bei den Bibeln immer gibt es so, wo kann man noch finden, andere Texte zu verstehen und dann immer so nachforschen.
Genau, nach methodisch durchgehen, genau, mit solchen Parallelstellen oder Konkordanzen. Sehr gut, das ist ein sehr praktischer Hinweis, Dankeschön. Das ist sehr hilfreich, ich hoffe, das macht ihr. Dass man sozusagen sucht, wo spricht die Bibel noch über dieses Thema. Schaut mal, was Daniel gemacht hat. Wir wissen, er hat auch andere gefragt. Woher wissen wir, dass er andere gefragt hat? Steht explizit in dem Vers. Im nächsten.
Niemand verstand es,
nicht wahr? Und das konnte er nur wissen, wenn er auch alle möglichen gefragt hat. Niemand war da, der es verstehen konnte. Das impliziert, er hat viele Leute gefragt. Niemand war da, der es ihm helfen konnte zu verstehen. Und es gibt es manchmal auch, dass es Bibeltexte gibt, die sind so schwer, da finden selbst die Kommentare keine Antwort drauf. Schauen wir mal in Vers 1 weiter. In Daniel 9, Vers 1, da heißt es, im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Asphäros von medischer Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldäer gemacht worden war, im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich Daniel in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Also was macht er hier? Studiert die Bibel. Er sucht sich einen Parallelvers. Ob er da schon eine Konkordanz hatte, wahrscheinlich nicht. Er wusste einfach, wo es steht. Er hat das gleiche Prinzip angewandt. Er sucht jetzt im Propheten Jeremia, ob er irgendetwas findet, was ihm helfen könnte, diese Prophezeiung zu verstehen. Und dann heißt es in Vers 3, und ich wandte mich, mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen, mit Gebet und Flehen, mit Fasten im Sacktuch und in der Asche. Also haben wir auch das Gebet. All die Dinge, die ihr genannt habt, Gebet, Bibelstudium und Fasten, glaube ich, auch jemand gesagt und ihm andere Leute fragen, hat er alles getan. Und doch gab es etwas, was noch gefehlt hat. Etwas, was jetzt erst kommt in Vers 4 und was absolut notwendig ist. Schaut mal, was er in Vers 4 tut. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahren, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Wir haben was? Gesündigt. Und haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Es gibt ein Prinzip im Bibelstudium, das hat nichts zu tun mit Theologie oder mit richtigen Bibelauslegungsprinzipien. Noch nicht mal was damit, dass ich einfach nur bete. Es hat damit zu tun, dass wenn es unbekannte Sünde in meinem Herzen gibt, dann kann ich lesen und lesen und lesen. Habt ihr das schon mal erlebt? Ihr habt etwas festgehalten, ihr wusstet, das darf ich nicht tun, und ihr habt es trotzdem gemacht. Und ihr wolltet dann trotzdem, weil ihr gute Adventisten seid, eure Andacht machen. Also mir ist es schon so gegangen. Und das Einzige, was ich dann immer verstanden habe, war immer nur der Punkt, um den es ging in meiner Sünde. Ich habe immer nur, es gab so Situationen in meinem Leben, da als Musikstudent, da habe ich eingewilligt, mal an einem Sabbat ein Konzert zu machen. So, gesagt, an dem und dem Datum werde ich das machen. Ich bin nach Hause gegangen und gesagt, das kann ich eigentlich nicht machen, das ist eigentlich verkehrt. Aber es war so ein wichtiges Konzert, war ein Prüfungskonzert. Und es war nur 20 Minuten vor Sonnenuntergang. Also 20 Minuten sind doch kein Problem, oder? Da wird doch Gott jetzt nicht so auf die Uhr schauen, oder? Da kann man ja mal eine Ausnahme machen, das geht ja mal um das Prinzip, oder? Und ich habe jeden Morgen versucht, meine Morgenandacht zu machen. Und alles, was ich gelesen habe, egal ob 2. Mose oder Daniel oder Apostelgeschichte, war immer nur Konzert. Konzert, Konzert, Konzert. Und es gibt dann zwei Möglichkeiten, die man machen kann. Man kann die Bibel weglegen und sagen, keine Lust mehr auf Bibel lesen. Oder man lässt sein Herz an Christus zerbrechen. Nicht wahr? Und sagt, okay, ich gebe auf. Und das war eine interessante Erfahrung. Ich bin dann zu meinem Professor, der hatte die Hosen so gestrichen vor mir und gesagt, Herr Professor, ich muss Ihnen das gestehen. Ich kann nicht anders. Ich kann dieses Konzert nicht machen. Es war sehr gesegnet am Ende, denn es fand sich ein anderer Termin und so weiter, wäre eine andere Geschichte für sich selbst. Aber sowas passiert, und wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir vermutlich alle das schon erlebt, dass wir aus Pflichtgefühl unsere Bibel gelesen haben, aber eigentlich stand da etwas zwischen Jesus und uns und wir konnten es nicht wirklich verstehen. Und ich glaube, das ist eines der Hauptgründe, warum so viele auch in der Gemeinde diese Erfahrung machen, naja, ich lese zwar die Bibel, weil mir wird immer gesagt, ich sollte studieren, aber so richtig was rausholen für mich tue ich eigentlich nicht so wirklich. Weil, naja, ich komme da nicht so richtig rein. Ich glaube, ganz oft, nicht immer, es gibt auch einige Techniken, die man lernen kann, die einem helfen, aber ganz oft liegt es daran, dass wir in unserer Beziehung zu Jesus, dass da irgendetwas nicht stimmt. Frage, hat Daniel viele Sünden begangen? Sind da viele Sünden aufgezeichnet im Buch Daniel von ihm? Also ich meine, ohne Frage, Daniel war ein Sünder, nicht wahr? Er war nicht sündlos, er hat in seinem Leben irgendwann sicherlich gesündigt, auch er brauchte Jesus als Erlöser. Aber wenn wir das Buch Daniel lesen, bekommen wir den Eindruck, das war jetzt nicht so derjenige, den wir als den schlimmsten Sünder bezeichnen würden. War sein Volk in schwerer Sünde, ja oder nein? War die Gemeinde Gottes damals in schwerer Sünde, in schwerem Abfall? Ja oder nein? Jetzt ist euch aufgefallen, was er sagt. Wie benennt er das? Sagt er, dein Volk hat gesündigt. Die Gemeinde ist im Abfall. Was sagt er? Wir haben gesündigt. Wichtiges Prinzip. Wir sollten feststellen, wenn es in der Gemeinde Gottes nicht richtig läuft. Wir sollten das nicht schönreden. Wir sollten aber nicht vergessen, dass wir Teil der Gemeinde sind. Und so sagt Daniel, wir haben gesündigt. Und er geht weiter, er sagt in Vers 6, wir haben auch nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Fürsten, unseren Vätern und zu dem ganzen Volk des Landes geredet haben. Also Gott hatte ja einen Propheten nach dem anderen gesandt, aber Elia und Elisa und Jesaja und Jeremia und wie sie alle hießen, und sie wurden einfach nicht gehört. Vers 7, du Herr bist im Recht, uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht. Ist es euch schon mal so gegangen, dass ihr feststellt, ihr habt eine Sünde getan und ihr merkt hinterher, Mensch, Gott hat mich so sehr davor gewarnt. Schon mal erlebt? Dass ihr, nachdem ihr in die Sünde gefallen seid, plötzlich seht, wie Gott euch davor bewahren wollte. Ich habe das schon erlebt, wo ich etwas getan habe und hinterher merkte, Mensch, Gott hat doch vorher so deutlich zu mir gesprochen, dieses Wort, das ich gehört habe, oder diesen Bibelvers, Gott wollte mich davor bewahren und ich habe es einfach ignoriert. Und es ist eine Sache festzustellen, dass man sich von Gott entfernt hat, es ist noch viel beschämender, wenn man merkt, Gott wollte das verhindern. Glaubt ihr, Gott möchte es verhindern, dass wir in Sünde fallen? Tut er auch einiges dafür? Ich glaube, wir können eigentlich nur in Sünde fallen, wenn wir vorher seine Stimme ignoriert haben. Meint er nicht auch? Und das sollte uns, so wie Daniel, doppelt die Schamesröte ins Gesicht treiben, wie es hier heißt, wie es jetzt zutage tritt. Und er beschreibt das immer weiter, was sie getan haben und wie all das über sie gekommen ist, was im Buch des Gesetzes Moses geschrieben ist. Und dann sagt er in Vers 15 etwas Interessantes. Er sagt, nun aber Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast und dir einen Namen gemacht hast bis zum heutigen Tag, wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt. Frage, warum bezieht sich Daniel auf die Geschichte vom Auszug? Was meint ihr? Warum erinnert er Gott daran, du bist der Gott, der uns aus Ägypten herausgeführt hat? Warum macht er das? Irgendeine Idee? Warum sagt Daniel hier in seinem Gebet, du bist der Gott, der uns aus Ägypten, aus der Sklaverei dort herausgeführt hat?
Das war eine Verheißung.
Das war eine Verheißung? Inwiefern war es eine Verheißung? Okay, ja, das war eine erfüllte Verheißung, ja? Eine erfüllte Verheißung. Aber warum bezieht sich Daniel jetzt in diesem Gebet, in Daniel 9, auf den Exodus? Irgendeine Idee? Es war eine ähnliche Situation. Sie waren wieder in Gefangenschaft, diesmal nicht in Ägypten, sondern in Babylon. Aber die Situation war ganz die gleiche. Sie waren in Gefangenschaft und sie konnten nicht alleine die Freiheit erreichen. Das ist ein Bild auf die Sünde, nicht wahr? Und das Interessante an der Sklaverei in Babylon war ja, dass Gott sie ja schon längst befreit hatte, sie aber durch ihre eigenen Handlungen, durch ihre eigene Entscheidung wieder zurück in die Sklaverei gekommen sind. Ist das schon mal passiert? Es ist eine Sache, wenn man weiß, naja, ich war früher ein schlimmer Sünder und jetzt hat Gott mich befreit, nicht wahr? Aber wie ist es, wenn Gott mich mal von meinen Sünden befreit hat, wenn er mich erlöst hat, wenn ich Vergebung für meine Sünden bekommen habe und ich dann wieder geradwegs zurückschlittere in mein altes Leben? Der Satan hatte eine ganz, ganz perfide Täuschung. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt aus eurer persönlichen Erfahrung. Die geht ungefähr so. Einmal kann ich ja Gott retten. Zweimal vielleicht auch noch. Siebenmal schafft er noch. Aber Christopher, das hast du jetzt zum 85. Mal getan. Das war einmal zu viel. Kennt ihr das? Schon mal sowas gedacht? 100 Mal ist ja gut, aber 2000 Mal? Das ist jetzt einfach zu viel. Aber die Bibel macht ganz deutlich, und das ist das, was wir von Daniel lernen können. Wir dürfen uns daran zurückerinnern, dass derselbe Gott, der uns aus Ägypten herausgeführt hat, derselbe Gott ist, der immer noch existiert und der uns auch aus Babylon herausführen kann. Egal, ob wir dort einmal gewesen sind oder zweimal oder fünfmal. Kennt ihr die Geschichte von Maria Magdalena? Wie viele Dämonen waren in ihr drin gewesen? Sieben Dämonen. Wisst ihr nebenbei nur gesagt, dass Ellen White die Andeutung macht, dass diese sieben Dämonen nicht einmal in ihr drin waren, sondern Ellen White sagt im Leben Jesu, dass sie siebenmal die Stimme gehört hat. Komm heraus, Dämon. Mit anderen Worten, sie impliziert, dass Maria Magdalena siebenmal besessen war. Stellt euch das mal vor. Stellt euch vor, ihr seid von einem Dämon besessen und Jesus macht euch frei. Aber dann tut ihr dieselbe Sünde nochmal und werdet wieder besessen. Und Jesus macht euch wieder frei. Aber dann tut ihr die Sünde wieder und werdet wieder besessen. Und Jesus macht euch wieder frei. Und dann fallt ihr wieder. Jetzt, wie gehen wir in der Gemeinde mit solchen Leuten um? Meistens. Was würden wir wahrscheinlich denken? So menschlicher Natur.
Unheilbar.
Ist hoffnungsloser Fall. Ich meine, dreimal von einem Dämon befreit zu werden, das ist ja schon nur mehr als genug, nicht wahr, oder? Sie wird ein viertes Mal von Jesus befreit. Und glaubt ihr, sie hat sich jetzt vorgenommen, ein gutes Leben zu leben? Hätte sie jetzt auch frei bleiben können? Die Kraft war da, aber sie fällt ein fünftes Mal. Jesus macht sie frei. Und sie fällt ein sechstes Mal. Und ich glaube, dass wenn wir ganz, 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 ganz ehrlich zu uns sind, ohne die Hand zu heben, wahrscheinlich haben wir alle in irgendeinem Bereich unseres Lebens diese Erfahrung gemacht. Es gibt bestimmte Sünden, die haben wir einmal übergeben Gott und sie kamen nie wieder, oder? So wie die Ägypter, die im Meer versenkt worden sind. Die sind nie wieder auferstanden. Aber da gibt es manche andere Sünde in unserem Leben, die findet immer wieder den Weg durch Schlüsselloch zurück. Immer wieder. Nicht, weil Jesus nicht stark genug wäre, aber weil wir sie immer noch lieben, irgendwo in einer versteckten Kammer unseres Herzens. Manche nennen es die Lieblingssünde. Was auch immer das ist, kann ja alles möglich sein. Aber Jesus hat sie auch das siebte Mal noch befreit. Und das ist eine gute Nachricht. Und das ist eine Nachricht, die wir von Daniel lernen können. Egal, wie lange ich schon in der Gemeinde bin. Manch einer glaubt, ich bin zu lange in der Gemeinde. Ich bin vielleicht in einem zu hohen Amt in der Gemeinde, als dass ich mir eingestehen könnte, dass ich mich von Jesus entfernt habe. Ich bin ja schließlich erster Diakon. Oder Gemeindeleiter. Oder Jugendleiter, was auch immer. 50 Jahre in der Gemeinde. Da passiert das nicht mehr, oder? Das Volk Gottes hatte Jahrhunderte Freiheit und ging wieder zurück in die Sklaverei. Es trieb dem Daniel die Schamesröte ins Gesicht, ja. Aber wir dürfen wissen, derselbe Gott, der das Volk Israel aus Ägypten geführt hat, ist derselbe Gott, der immer noch Jahrhunderte später sie aus Babylon herausführen konnte. Jetzt schauen wir uns das ganz kurz ein bisschen genauer an. Wie war dieser Auszug aus Ägypten? Schauen wir mal gemeinsam in Psalm 80, Vers 9. Psalm 80, Vers 9, und wollen einige Dinge lernen über den Auszug in Ägypten, bevor wir dann Daniel 9 besser verstehen können. Daniel 80, Vers 9 sagt uns: Einen Weinstock hast du aus Ägypten herausgebracht, du hast die Heidenvölker vertrieben und hast ihn gepflanzt. Also, wie wird Israel hier genannt? Ein Weinstock. Okay, gehen wir zu 2. Mose 4. Und dort Vers 22. 2. Mose 4, Vers 22, dort heißt es: Und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein was? Mein erstgeborener Sohn. Also Israel war der Weinstock, Israel war der erstgeborene Sohn. So hat Gott es genannt. Und er wollte Israel retten. Schauen wir mal gemeinsam in 2. Mose 3, nur ein Kapitel vorher. In 2. Mose 3, Vers 7 und 8, da heißt es: Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Und dann sagt er weiter: Und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Lieber Freund, liebe Freundin, lieber Bruder, liebe Schwester, Jesus sieht das Elend. Er hört dein Geschrei. Vielleicht hast du eine ganz fromme Fassade. Die Krawatte sitzt. Der Rock ist lang genug, die Frisur sitzt, alles sieht ganz adventistisch aus. Und keiner weiß, wie es innen drin aussieht. Aber weißt du was? Jesus sieht das Elend. Vielleicht kannst du mit niemandem darüber reden, vielleicht traust du nicht einmal deiner Frau davon zu erzählen, vielleicht kennst du niemanden, den du dich öffnen kannst, und du weinst ganz alleine im Bett, in dein Kopfkissen hinein und glaubst, niemand hört dir zu. Jesus hört dein Geschrei. Ich weiß nicht, was in deinem Leben vorgeht, aber Jesus weiß es. Jesus sieht es. Er kennt die Umstände. Und er sagt in Vers 8: Ich bin herabgekommen, um sie zu retten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Er sagt: Ich möchte mein Volk, meinen Weinstock, meinen erstgeborenen Sohn herausholen aus der Sklaverei, dass sie frei sind und all diese Bedrückung, all dieses Elend aufhört. Und ihr kennt die Geschichte: Mose wird gesandt, es gibt einige Plagen und dann kommt der entscheidende Moment. Könnt ihr mir sagen, was war der entscheidende Moment, dass das Volk ausziehen konnte? Was hat den Ausschlag gegeben?
Der Tod der Erstgeborenen.
Das stimmt, dass zu diesem Zeitpunkt auch die Erstgeborenen gestorben sind. Aber war der Tod der Erstgeburt das, was Israel befreit hat?
Das war das Blut an den Türpfosten.
Ganz genau.
Das ist ja der andere Zeug von der Liedern dort. Und die das nicht gemacht haben, die haben den
Schaut mit mir in 2. Mose 12. In 2. Mose 12, an diesem 14. Nisan, da heißt es in Vers 3: Rede zu der ganzen Gemeinde Israels und sprecht: Am 10. Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm für das Haus. Vers 5: Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig, und von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen. Vers 6: Und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es zur Abendzeit schächten. Vers 7: Und sie sollen es von dem Blut nehmen und beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Das heißt, hat es ausgereicht, das Lamm zu schlachten? Ja oder nein? Nein. Wenn jemand sagen würde, also ich glaube an das Lamm, ich glaube, dass das Blut eine Wirkung hat, ich nehme das Lamm und schlachte es und tue das Blut bei mir zu Hause in der Schlafzimmer, wäre diese Person gerettet worden. Ja, das Blut war allein ausreichend, aber es musste draußen an die Tür, wand gemalt werden. Frage, sieht das schön aus? Blut an der Tür? Hat man Blut an die Tür gemacht bei euch zu Hause? Riecht das gut? Was haben die Ägypter gedacht? Als die Israeliten anfingen, ihre Häuser mit Blut zu verschönern. Ich meine, Luftballons sind ja schön. Vielleicht ein Gartenzwerg ist auch nicht. Aber Blut? Es ist genauso mit uns. Wir müssen zu Christus öffentlich stehen. Nicht wahr? Das ist eine Lektion, die Gott ihnen zeigen wollte. Er sagte, ich will euch erretten, es wird mein Opfer sein, ihr müsst nichts dafür bezahlen, ihr müsst nichts dafür tun, aber ihr müsst öffentlich dazu stehen, so dass jeder sehen kann. Was für eine einfache, aber so kraftvolle Lektion. Und dann heißt es in 2. Mose 19, wir überspringen einige Dinge, wir wollen nur einige Hauptaspekte hier gemeinsam studieren, damit wir sie besser dann in Daniel 9 verstehen. In 2. Mose 19, Vers 4 heißt es, wie Gott sagt, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu wem gebracht habe? Zu mir. Erlösung ist nicht einfach nur ein Freikauf. Erlösung bedeutet, Gott zieht uns zu sich. Und je mehr wir ihm folgen, desto mehr werden wir zu ihm kommen. Seht ihr, Erlösung ist nicht einfach nur, dass ich nicht mehr sündige oder nicht mehr von meine Sünde bezahlt wird, die Schuld meiner Sünde. Erlösung bedeutet, dass ich zu Jesus gebracht werde. Immer näher. Immer näher. Und dort am Berg Sinai machte er sein Volk zu Königen und Priestern. Waren die Israeliten besonders irgendwie anders als alle anderen? Hatten die schönere Hautfarbe, bessere Haare? Waren die größer? Klüger? Nichts. Was hat sie also besonders gemacht? Was hat die Israeliten von allen anderen Völkern unterschieden? Nur eine Sache. Sie hatten per Erfahrung gewusst, was es bedeutet, durch das Blut des Lammes befreit zu werden. Es war ihre Erfahrung, durch das Blut eines Lammes befreit zu werden, was sie unterschied von allen Ägyptern, Babylonern, Assyrern, Hethitern, Perisitern, Jebusitern, Amalekitern, Moabitern, Edomitern, wen es auch alles gab. Es war ihre Erfahrung, durch das Blut des Lammes befreit geworden zu sein, das machte sie zu Israeliten. Wisst ihr, wer der Erste war, der Israel hieß? Jakob. Warum hieß Jakob Israel? Er hatte gesiegt. Er war ein Überwinder geworden, nicht wahr? Ich will nicht lange auf die Geschichte von Jakob eingehen. Ihr wisst, Jakob hat mehrmals versucht, den Segen, der verheißen war, sich selbst zu nehmen, mit eigener Kraft, mit eigener Weisheit, mit eigener Taktik, ein bisschen Lüge hineingeschmuggelt. Hat es funktioniert? War er gesegnet? Nein, er war verflucht, musste alleine wegziehen, war halb Sklave bei Laban, hat 10-mal seinen Lohn verändert bekommen, er hat keinen Segen erlebt und dort am Jabok, als er mit Gott ringt, sagt er, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Er hat endlich angesehen, dass der Segen nicht durch eigene Kraft kommt, sondern durch völlige Übergabe an Jesus. Und als er Überwinder wurde, als er sein eigenes Ich überwand, da war er Israel, der Überwinder, der Gotteskämpfer. Und so war das Volk Israel nicht ein besonderes Volk, weil sie eine besondere Ethnie waren. Sie waren ein besonderes Volk, weil sie überwunden hatten durch das Blut des Lammes. Sie waren der Weinstock. Sie waren Gottes erstgeborener Sohn. Schaut mit mir in Jesaja 60, Vers 1. Und all das sind Dinge, die wir ja auch von uns, denke ich, sagen können. In Jesaja 60, Vers 1, da wird uns gesagt, dass Gott keineswegs vorhatte, dass dieses Wissen auf Israeliten beschränkt bleibt. In Jesaja 60, Vers 1, eindeutig an Israeliten geschrieben, heißt es, mache dich auf, werde was? Werde Licht. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. In Vers 3 heißt es, und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Das Volk Israel war durch durch das Blut des Lammes befreit worden. Sie waren zu Jesus gezogen worden. Sie waren zu Königen und Priestern gemacht worden. Als der Weinstock, als der eingeborene Sohn, um das Licht vom Evangelium anderen Völkern zu geben. Das war ihre Aufgabe. Dazu hatte Gott sie befragt. Das Licht vom Evangelium, von der Befreiung von der Sünde. Aber hat Israel seinen Auftrag erfüllt? Schauen wir in den nächsten Propheten, in Jeremia. In Jeremia 2. Das ist nur eines von mehreren Beispielen. In Jeremia 2, Vers 21. Dort heißt es, denn wenn du, Verzeihung, Vers 21, und doch hatte ich dich gepflanzt als eine Edelrebe von ganz echtem Samen. Und Gott stellt diese fast verzweifelte Frage: Wie hast du dich mir verwandeln können, wilde Ranken eines fremden Weinstocks? Gott sagt, ich habe alles getan. Jesaja 5 sagt, ich habe einen Weinstock gebaut, ich habe alles umgegraben, ich habe eine Kelter gebaut, ich habe einen Turm gebaut, ich habe alles getan, was man tun konnte. Ich habe einen edlen Samen gesät. Es war ein echter Samen, es war das echte Evangelium, was ich euch gegeben habe, die pure Wahrheit. Wie konntet ihr euch verwandeln? Gott stellt dieselbe Frage uns heute. Hat Gott alles getan für dich, was er tun konnte, ja oder nein? Hat er alles gegeben? Hat er alles investiert in dich? Hat er dich ausgesandt mit diesem Auftrag, Licht zu sein für die Welt? Hat er diesen echten Samen des Wortes Gottes in dein Herz gelegt, ja oder nein? So stellt Gott diese verzweifelte Frage auf uns. Wie konntest du dich so verwandeln? In eine wilde Rebe, die, wie es Jesaja 5 sagt, nicht Gerechtigkeit, sondern Schlechtigkeit hervorbringt. In Vers 22 heißt es, denn wenn du dich auch mit Lauge waschen und viel Seife dazu nehmen würdest, so würde deine Schuld vor meinem Angesicht doch schmutzig bleiben. Das war die Situation von Israel zur Zeit von Daniel. Und ich glaube, in vielen Fällen ist das manchmal auch unsere Situation. Gott hat uns befreit, Gott hat uns erlöst, Gott hat alles Mögliche für uns getan. Und doch haben wir uns durch unsere eigenen Entscheidungen ihm wieder entfremdet. Wir haben uns verwandelt. Wir haben uns wieder in die Sklaverei selbst buxiert. Weil wir einfach die Sünde nicht lassen wollten. Oder weil wir einfach mit ihr spielen wollten und nicht geglaubt haben, dass man als bekehrter Christ sündigt, dass man sich wieder von Gott trennt. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir als Christen zwei Arten von Sünden kennen. Die Sünde der Unbekehrten und die Sünde der Christen. Ganz oft reden wir von den Sünden der Unbekehrten, von den Sünden da draußen der Welt als schrecklich und deswegen werden sie verloren gehen, nicht wahr? Aber die Sünden, die wir tun, sind ja gar nicht so dramatisch, weil wir sind ja erlöst, nicht wahr? Wir kennen ja Jesus. Da hat die Sünde ja kaum noch eine Auswirkung. Im Prinzip ist es ja vollkommen egal, nicht wahr? Weil Jesus deckt es ja zu. Frage, über welche Sünde ist Gott wohl mehr traurig? Über die Sünde der Alkoholiker da draußen in der Stadt oder über unsere Sünde? Adam und Eva waren sündlos, nicht wahr? Und es war ihre eine Sünde, die sie rausgeschmissen hat aus dem Garten Eden. Gott stellt diese verzweifelte Frage, wie konntest du dich verwandeln in diese andere Rebe, diese wilde Rebe? Und Daniel erkennt das und er betet und sagt, Gott, wir haben trotz aller Propheten, die du uns gesandt hast, aller Botschaften, wir haben es einfach ignoriert. Und wenn wir ganz ehrlich sind, kommt es nicht auch vor in unserem Leben, dass wir die Botschaften der Bibel ab und zu ignorieren? Dass wir die Botschaften der Propheten, insbesondere der Prophetin, ignorieren? Dass wenn Gott durch seine Propheten uns etwas sagt, und wir sagen, naja, schön und gut, aber ich mache das jetzt so. Dass wir nicht dann letztendlich genau das Gleiche tun, was das Volk Israel auch getan hat? Und so, glaube ich, können wir eine enge Parallele ziehen zwischen der Situation von Israel, damals zur Zeit von Daniel 9, und unserer Situation, auch wenn das vielleicht nicht auf jeden Einzelnen zutrifft oder in verschiedenen Graden. Aber ich glaube, diese Parallele ist da. Und so können wir zu Daniel 9 zurückgehen und verstehen jetzt besser, wie es Daniel zumute war. Da sagt er in Daniel 9, Vers 18 etwas sehr Entscheidendes. In Daniel 9, Vers 18 sagt er, neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Und dann sagt er, denn nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit. Lieber Freund, liebe Freundin, wenn du merkst, in meinem Leben stimmt etwas nicht und sei es diese eine kleine Sünde. Gibt es kleine Sünden, ja oder nein? Ja, es gibt Sünden, die sind kleiner als andere. Aber sind kleine Sünden ungefährlich? Kleine Sünden sind genauso tödlich wie die großen, nicht wahr? Diese eine kleine Sünde, vielleicht auch eine große Sünde. Wenn du das merkst in deinem Leben, wenn der Heilige Geist zu dir spricht und sagt, hey, wie auch immer du heißt, was ist damit? Finger auf die Wunde. Dann wisse, es ist nicht in deiner Gerechtigkeit. Nicht, weil du schon seit 20 Jahren Adventistin bist. Nicht, weil du so fleißig im Gemeindeausschuss mitwirkst. Nicht, weil du schon 120.000 Traktate ausgeteilt hast. Nicht deswegen wird dir vergeben, sondern wegen der Barmherzigkeit Gottes. Selbst nach 80 Jahren Gemeindezugehörigkeit bist du immer noch abhängig von der Barmherzigkeit Gottes. Und dann heißt es in Vers 19, Herr, höre, Herr, vergib, Herr, achte darauf und handle und zögere nicht. Habt ihr den Eindruck, dass Daniel das gleichgültig war? Wenn ihr das liest, er sagt, Herr, handle, höre, vergib, er ruft aus, er sagt, Gott, das ist ein Problem. Sehen wir die Sünden in unserem Leben als ein Problem? Oder sehen wir das als ganz normale Weggefährten, die uns bis zur Wiederkunft halt einfach begleiten werden, wir können nichts dagegen tun? Siehst du die Sünde in deinem Leben als ein Problem, wo du Rettung möchtest, wo du Befreiung möchtest? Handle, zögere nicht, ich kann nicht einen Tag länger warten. Ich will dieses Problem nicht auf übermorgen verschieben. Ich möchte jetzt frei werden. Ich möchte dieses Problem dir jetzt übergeben. Ich möchte jetzt deine Gnade und Barmherzigkeit erleben. Man sagt etwas sehr Schönes. Er sagt, denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Was bedeutet das, nach dem Namen Gottes genannt zu sein?
Dein Eigentum.
Dein Eigentum, ja, das stimmt. Frage. In unseren menschlichen Beziehungen nennen wir auch manchmal jemand anders nach unserem Namen?
Eigene Kinder,
ja. Und?
Das ist eine Ehe.
Genau. Meine Frau ist nach meinem Namen genannt. Weil wir eins sind. Was sagt es, wenn Gott sagt, oder wenn Daniel sagt, wir sind nach deinem Namen genannt? Es ist nicht einfach nur, dass wir sein Eigentum sind. Das ist das auch. Wir sind sein Eigentum, ja, aber es ist mehr. Wir sind seine Kinder. Die Gemeinde ist seine Braut. Wir sind eine Beziehung eingegangen, einen Bund eingegangen. Und Gott, und natürlich durch unsere Sünde trennen wir diesen Bund. Wir laufen von Gott weg. Wie eine Hure, wie eine Ehebrecherin. Aber kann die Ehebrecherin zurückkommen? Gott sagt, ich will mich, in Hosea sagt, ich will mich dir verloben in Ewigkeit. Ich will dich wieder zurücknehmen. Ihr wisst ja, Hosea musste eine Hure heiraten, nicht wahr? Um das auszudrücken, wie Gott uns wieder zurücknimmt, wenn wir von ihm weglaufen. Und dann sagt es in Vers 20, während ich noch redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte und meine Bitte für den heiligen Berg meines Gottes vor den Herrn, meinen Gott, brachte, ja, während ich noch redete, Vers 21, und betete, rührte mich der Mann Gabriel an, den ich anfangs im Gesicht gesehen hatte, als ich völlig erschöpft war um die Zeit des Abendopfers. Wisst ihr, was so schön ist in diesem Vers? Dort steht, während ich noch betete. Mit anderen Worten, während du dein Gebet sprichst, ist die Antwort schon unterwegs. Es geht sogar noch weiter. Schaut mal in Vers 23, was Gabriel ihm sagt. Er sagt, als du was?
Anfingst zu beten.
Da ging ein Wort. Wisst ihr, was das bedeutet? Kennt ihr das, dass jemand sagt, oh, ich traue mich nicht zu beten? Ich weiß nicht, wie ich kenne. Gerade Menschen, die frisch zum Glauben kommen, die sagen oft, oh, ich weiß noch nicht, was ich beten soll. Ich finde da nicht die richtigen Worte. Wisst ihr, was das bedeutet hier? Es kommt auf die Worte gar nicht an. Denn was Gabriel ihm sagt ist, weißt du was, Daniel? Als du dich niedergekniet hast und deine Hände gefaltet hast und eingeatmet hast und deine Lippen geöffnet hast, noch bevor das erste Wort, die erste Silbe, der erste Konsonant aus deinem Mund gegangen ist, da war im Himmel schon helle Aufregung. Irgendjemand hat gesehen, hey, Daniel kniet nieder, er betet. Und schon ging es los. Gott sagte, Gabriel, Daniel betet, sofort hin. noch bevor wir ein Wort aussprechen, ist der Engel schon unterwegs. Also sind jetzt unsere Formulierungen so wichtig? Ja oder nein? Völlig unwichtig. Denn selbst wenn wir sie gestochen scharf formulieren, muss der Heilige Geist immer noch umdolmetschen. Wisst ihr, ja? Der Heilige Geist muss immer noch mal umschreiben. Weil, umschreiben nochmal. Also macht euch nicht so viel Gedanken, ob jetzt eure Formulierungen scharf gestochen sind. Quatsch. Weil Gott weiß es sowieso schon vorher. Das ist ganz deutlich, ne? Gott wusste es schon vorher. Wir können einfach das beten, was auf unserem Herzen ist. Und was auf deinem Herzen ist, Gott weiß es. Und wenn du dich dazu durchringst, es ihm zu sagen, und das ist ja dieser Moment, wo man anfängt zu beten, wo man sagt, Gott, ich muss es dir sagen, in dem Moment ist die Antwort schon unterwegs. Du musst nicht erst eine lange Entschuldigung Gott vorlegen, eine lange, lange Rede, um irgendwie ihm deutlich, um ihn umzustimmen. Gott wartet einfach nur darauf, dass du deine Sünde anerkennst. Das ist der eigentliche Kampf, nicht wahr? Der eigentliche Kampf ist, dass ich als Christ, dass ich als Siebenten-Tags-Adventist, dass ich als konservativer Siebenten-Tags-Adventist, der der Bibel treu bin, dass ich eingestehe, dass ich gesündigt habe. Das ist der Kampf. Und wenn ich diesen Kampf gewinne, wenn ich gegen mein eigenes Ich sage, ja, ich brauche Gottes Vergebung, ich brauche Gottes Hilfe, ich bin hilflos, dann kommt die Hilfe schneller, als wir ahnen können. Übrigens, dieser Gabriel, der war dem Daniel ja nicht neu. Wo hat er ihn schon kennengelernt? Wo hat er ihn schon kennengelernt, den Gabriel? Wisst ihr das? In dem Traum, in welchem Traum? In einem ganz bestimmten Traum hat er ihn kennengelernt. Schaut mal in Daniel 8, Vers 15 und 16. Vers 15 und 16 sagt es, es geschah aber, als ich Daniel das Gesicht sah und es zu verstehen suchte, siehst du, da stand einer vor mir, der aussah wie ein Mann, und ich hörte über dem Ulai eine Menschenstimme, die rief und sprach, Gabriel, erkläre diesem das Gesicht. Also Gabriel war derjenige, der in Daniel 8 ihm alles erklärt hat, bis auf, was hat er ihm nicht erklärt? Die Vision von den 2300 Abend und Morgen, wie wir am Anfang gesagt haben. Derselbe Gabriel, der also damals ihm das nicht erklärt hat, kommt wieder und in Daniel 9, und das ist übrigens ein sehr wichtiger Punkt, den wir jetzt gerade machen, jetzt zeigt nämlich, dass Daniel 9 die Erklärung von Daniel 8 ist. Wichtiger Punkt, den fast alle Christen verpassen. Deswegen sehr wichtig, dass ihr wisst, warum wir das so sehen. In Vers 22 heißt es, in Daniel 9, Vers 22, und er unterwies mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lernen. Er sagt, jetzt komme ich, um es dir zu erklären. Und was hat er noch nicht verstanden gehabt? 2300 Abend und Morgen. Das heißt, Daniel 9 ist die Erklärung für diese 2300 Abend und Morgen. Es ist die Ursache für die Wirkung. Wir gehen Daniel noch ein bisschen mehr auf den Grund. In Vers 23 heißt es, als du anfingst zu beten, erging ein Wort und ich bin gekommen, es dir zu verkünden, denn du bist ein vielgeliebter Mann. Wisst ihr, wer noch ein vielgeliebter Mann war? Besonders geliebt war?
Johannes. Was ist so besonders an Daniel und Johannes? Was haben die beiden gemeinsam, was kein anderer hat in der Bibel? Was haben die beiden gemeinsam?
Also sie waren viel geliebt. Und was noch? Sie haben diese Endzeit-Prophezeiung geschrieben, nicht wahr? Die ganzen Weltreiche. Es gibt zwar viele andere Propheten, aber nur Daniel und Johannes haben solche ausführlichen Beschreibungen von den verschiedenen großen Mächten und vom kleinen Horn und all diesen Dingen so ausführlich beschrieben. Weil Daniel und Johannes gehen sehr eng zusammen, richtig? Und beides waren es die besonders Geliebten. Mit anderen Worten, warum haben sie diese Endzeit-Prophezeiung bekommen? Weil sie besonders tief in die Liebe Gottes eingedrungen waren. Was heißt das im Umkehrschluss? Je mehr ich mich mit der Liebe Gottes beschäftige, desto mehr werde ich mich für Endzeitprophetie beschäftigen. Schon mal gehört, ach, lass uns nicht so viel über Endzeitprophetie reden, lass uns lieber reden über die Liebe Gottes. Schon mal gehört? Wir brauchen nicht so viel Daniel-Offenbarung, wir brauchen nicht das kleine Horn offenbarung 13, lass uns lieber über die Liebe Gottes reden. Ja, Moment mal. Über die Liebe Gottes reden und immer tiefer hineingehen in die Liebe Gottes, dann werden wir da enden, wo Daniel und Johannes waren, nämlich als vielgeliebte Gottes. Und was wird Gott uns geben, wenn wir vielgeliebte sind? Endzeitprophetie. Also, das ist großer Quatsch, dieses lass uns nicht über die Endzeit reden, lass uns über die Liebe reden. Das ist eine Selbst. Weil Gott in seiner großen Liebe uns natürlich wissen lassen möchte, was passiert. Das ist ein Teil seiner Liebe, nicht wahr? Und wisst ihr, dass sowohl Daniel als auch die Offenbarung eigentlich nur ein Hauptziel haben? Uns die Liebe Gottes zu zeigen? Habt ihr es gewusst? Wie geht die Offenbarung los?
Dies ist die Offenbarung Jesu Christi.
Genau, das ist die Offenbarung Jesu Christi. Wisst ihr, warum sie Offenbarung Jesu Christi heißt? Weil darin Jesus offenbart wird, richtig? Frage, was heißt Jesus? Was heißt Jesus?
Jahwe erlöst.
Es heißt, dass Jesus, Jahwe, dass Gott unser Erlöser ist. Und in Matthäus wird es ausgelegt, es heißt, er wird sein Volk retten von den Sünden, richtig? Matthäus 1, Vers 21. Ob ihr es glaubt oder nicht, habe gerade in Shanghai 2 Wochen darüber gesprochen, deswegen ist es immer noch in mir drin. Die gesamte Offenbarung von Offenbarung 1 bis 22, jedes Kapitel, jede Prophezeiung, inklusive der 7 Posaunen, ob ihr es glaubt oder nicht, beschreibt direkt oder indirekt Gottes Erlösungsplan, wie er uns von den Sünden errettet. Ihr könnt die ganze Offenbarung durchgehen. Es geht, alle Prophezeiungen da drin sind nur deswegen drin, weil sie direkt oder indirekt auf den Erlösungsplan hinweisen. Habt ihr euch mal gewundert, dass so viel Weltgeschichte nicht in der Offenbarung drin ist? Steht nichts vom Zweiten Weltkrieg drin, steht nichts von China drin, steht nichts von Südamerika drin. Warum? Weil alles, was da drin steht, hat nur einen Zweck, uns hinzuweisen auf das Lamm von Golgatha. Und so müssen wir es lesen. Das ist übrigens das, was Ellen White sagt. Das gilt für Daniel genauso. Daniel muss gemeinsam mit den Evangelien gelesen werden. Wir müssen das Evangelium in Daniel finden. Und das ist ja das, was wir heute tun wollen. Gehen wir weiter. Und jetzt schauen wir uns ein bisschen das an, was hier eigentlich gesagt wird in Daniel 9. Wir werden nicht alles ausführlich behandeln. Das könnt ihr an anderer Stelle auch noch weiter studieren. Aber wir wollen nur ein paar Punkte noch hier machen, damit ihr das seht, wie hier das Evangelium zum Tragen kommt. In Daniel 9, Vers 24 heißt es, über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Könnt ihr sehen, was der Hauptpunkt der 70 Wochen sind? Was ist der Hauptpunkt? Nach diesem Vers. Das gehört dazu. Aber ist das der Hauptpunkt, wenn ihr den Vers lest, ist das der Hauptpunkt?
Der Übertretung ein Ende zu machen.
Genau, der Hauptpunkt ist, dass Jesus uns von den Sünden retten möchte. Es geht um die Erlösung von der Sünde. Dafür sind die 70 Wochen gegeben. Ja, sie helfen uns auch als Anfangszeitpunkt für die 2300. Sie helfen uns auch, um zu beweisen, dass die Bibel Autorität hat und so weiter und so fort. Aber der Hauptpunkt ist, uns hinzuweisen auf Jesus Christus, der Kraft hat, eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und die Sünden zu sühnen und abzutun. Nun, 70 Wochen sind wie viele Tage? Einfache Mathematik. 70 Wochen sind wie viele Tage? 70 mal 7? 490 Tage. Und nach Hesekiel 4, Vers 6, wo steht, dass ein Tag ein Jahr ist, sind 490 Tage 490 Jahre. Frage, wer ist dein Volk und deine Stadt? Volk Israel und welche Stadt? Jerusalem. Das heißt, für 490 Jahre sind jetzt abgeschnitten oder bestimmt für Jerusalem und Israel. Vielleicht habt ihr mal gehört, dass dieses Wort bestimmt auch abgeschnitten heißen kann. Das hebräische Wort kommt von einer Wurzel, die heißt Chatak. Und Chatak klingt schon so, wie es, was es meint, nicht wahr? Chatak. Abgeschnitten. Und diese 70 Wochen oder 490 Jahre sind wovon abgeschnitten, natürlich, logischerweise?
Von den
2300. Denn Gabriel sagt selbst, das, was ich dir jetzt sage, ist die Erklärung zu dem, was du vorher nicht verstanden hast. Jetzt bin ich gekommen, um dir Verständnis zu geben. Also, das ist ein ganz klarer Punkt. Können wir mehr zu sagen, machen wir aber nicht. Es heißt dann in Vers 25, so wisse und verstehe vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten dem Fürsten vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut und zwar in bedrängter Zeit. Jetzt gibt es einige interessante Punkte. Der erste ist dieser Erlass. Ja, da haben wir nicht so viel Zeit, deswegen machen wir das jetzt nicht ausführlich. Aber wer von euch weiß, wo diese Erlasse stehen? Wisst ihr, wo das steht?
Esra.
Und wo steht, ihr wisst, es gibt 3 Erlasse, einer in Esra 1, einer in Esra 6 und einer in Esra 7. Und dann gibt es noch diesen diesen vierten Bestätigungserlass von Nehemia, der aber nicht wirklich ein Erlass ist. Und welcher von den dreien ist der, der hier angesprochen ist?
Es gibt nur einen Erlass, der Jerusalem aufzubauen.
Das stimmt, aber es gibt drei Erlasse insgesamt. Aber es gibt nur einen, der Jerusalem aufzubauen. Das ist wahr. Aber es gibt, wir sprechen von drei Erlassen von persischen Kaisern, persischen Herrschern in der Zeit. Aber die ersten beiden haben den Auftrag, den Tempel aufzubauen. Nur einfach zur Erklärung für euch, in Esra 1 und Esra 6 werden diese ersten beiden Erlasse gegeben. Und der dritte Erlass, der von Artaxerxes im 7. Jahr, ihr findet ihn in Esra 7. Und in Esra 4 findet auch den Hinweis darauf, dass tatsächlich durch diesen Befehl die Stadt aufgebaut werden sollte. Und da kann man jetzt in die Geschichte gehen und finden, dass es im Jahre 457 vor Christus war. Die Bibel sagt auch definitiv, es war das 7. Jahr von Artaxerxes. Sie sagt nicht 457 vor Christus, weil damals gab es noch keine Rechnung vor Christus, logischerweise. Und dann sagt es, dass von diesem Zeitpunkt, 457 vor Christus, es 7 Wochen und 62 Wochen bis zu dem Messias gehen würde. Was sind 7 plus 62? Sind 69. Und 69 mal 7 sind? Ich habe mir übrigens, weiß nicht, wer von euch, hat jemand von euch Ausweg 2012 gesehen? In Ausweg 2012 habe ich eine sehr dumme Bemerkung gemacht. Ich habe etwas gesagt, ein Gast kam hinterher, ich habe hinterher erfahren, dass ein Gast sehr böse mit mir war. Ich habe Ausweg 2012 erzählt, dass in meinen Bibelstunden ich rein empirisch rausgefunden habe, dass alle Männer bei dieser Stelle 490 minus 7 rechnen und alle Frauen versuchen, 69 mal 7 zu rechnen. Und eine Frau war sehr böse mit mir, deswegen. Es tut mir furchtbar leid, ich habe mich nicht dabei. Aber es ist rein empirisch, was ich bisher erlebt habe. Wie auch immer. Am Ende kommen wir auf das gleiche Ergebnis, nicht wahr? 483 Jahre. Und wenn ich 483 Jahre von 457 vor Christus zurechne, jetzt haben wir leider keine Chart, wo man das zeichnen könnte, aber ihr könnt es wahrscheinlich auch so vorstellen, in welchem Jahr komme ich da raus? Wenn ich von 457 vor Christus 483 Jahre jetzt in die Zukunft gehe, wo komme ich raus? Wo müsste ich rauskommen? Nach reiner Mathematik. Also, jemand von euch? Also man müsste einfach minus 457 plus 483 rechnen, wo kommt man raus? Ein bisschen Mathematik ist gar nicht verkehrt, auch wenn wir bitte annehmen. Man kann auch rechnen, 483 minus 457, das ist einfach, ne?
35.
Also wo man nach Adam Riese rauskommen müsste, wäre im Jahre 26. Warum aber ist es nicht das Jahr 26? Weil es ja kein Jahr 0 gibt, nicht wahr? Es gibt kein Jahr 0 und deswegen logischerweise springt es dann ein Jahr weiter, weil es von minus 1 gleich zu 1 geht. Das ist wie auf dem Zahlenstall, kann man sich vorstellen, von minus 1 zu 1 sind eigentlich 2, aber in dem Fall ist es nur 1 und da springt es 1 weiter, deswegen kommt es ja 27. Aber Mathematik ist nicht der Hauptpunkt. Die Frage ist, 27 nach Christus soll der Messias kommen. Jetzt, was heißt Messias? Im Hebräischen ist es der Maschiach, der Messias. Was heißt Messias? Wisst ihr, was Messias heißt? Der Gesalbte. Auf Griechisch heißt Messias? Christus, der Gesalbte. Jetzt, wer wurde im Alten Testament gesalbt? Der König. Also der Messias steht für einen König. Wofür noch? Wer wurde noch gesalbt? Priester wurden auch gesalbt. Und wer wurde noch gesalbt? Zum Teil zumindest.
Propheten.
Kennt ihr den Propheten, der gesalbt wurde? Nein, ganz bekannt, der wurde gesalbt. Elisa, ganz genau. Das heißt, Messias hat diese drei Bedeutungen in sich. König, Priester und Prophet. Frage, ist Jesus König? Ist er Priester? Ist er Prophet? Ihr findet alle drei in Matthäus 12, haben nicht die Zeit hinzugehen, ihr werdet finden, dass in Matthäus 12 er sagt, ich bin mehr als Salomo. Ich bin mehr als der Tempel. Und er sagt, ich bin mehr als der Prophet, als Jona. Ihr wisst, Jona war der erfolgreichste Prophet aller Zeiten, hat eine ganze Stadt bekehrt, mit 100% Erfolgschance. Salomo war der erfolgreichste König und der Tempel war natürlich der Ort der Priester. Und Jesus sagt, hier ist mehr als der Tempel, hier ist mehr als Salomo, hier ist mehr als Jona. Alles in Matthäus 12. Er ist der König, er ist der Priester, er ist der Prophet. Er ist der Messias, er ist der Gesalbte. Jetzt, womit wurde er gesalbt?
Taufe.
Bei der Taufe, wo wissen wir das? Gibt es irgendeinen Bibelvers, der sagt, dass er bei der Taufe gesalbt wurde?
Die Bestätigung vom Vater.
Das stimmt, aber gibt es einen Bibeltext, wo steht, dass er gesalbt wurde bei der Taufe? Daran hängt unsere ganze Auslegung übrigens. Ein Bibeltext, der zeigt, dass er gesalbt wurde bei seiner Taufe. Womit wurde Jesus gesalbt? Wurde er mit Öl gesalbt? Schaut mit mir in Apostelgeschichte 10. Ganz wichtiger Vers. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Dort heißt es, wie Gott Jesus von Nazareth mit was? Mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat. Und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Er war gesalbt mit dem Heiligen Geist und mit Kraft. Das vergessen wir manchmal. Warum ist Kraft so wichtig? Wisst ihr, warum Kraft so wichtig ist? Weil Paulus sagt, das Evangelium ist eine was?
Kraft.
Eine Kraft. Es ist nicht nur eine Theorie. Es ist nicht nur eine Lehre. Es ist eine Kraft. Und in Jesus, da war Kraft. Er hatte Kraft in seiner Verkündigung. Und wir, wenn wir von unserer Sünde frei werden wollen, müssen wir diese Kraft des Evangeliums erleben. Schaut mit mir in Lukas 4, wie er das selbst ausdrückt. In Lukas 4, Vers 16, Vers 18 direkt, Lukas 4, Vers 18. In Lukas 4, Vers 18, dort heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, wozu? Den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Was ist die frohe Botschaft? Was heißt frohe Botschaft? Evangelium. Die Kraft Gottes. Und dann heißt es, er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Jesus hat Kraft, dass wenn du gebunden bist in einer Sünde, wenn du gebunden bist durch eine Gewohnheit, durch eine Charaktereigenschaft, die du scheinbar nicht ablehnen kannst, Jesus hat die Kraft, diese Bindung zu brechen. Glaubst du das? Er hat die Kraft. Er ist gesalbt mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, um auch wenn du dein ganzes Leben lang in diesem Kerker gewesen bist, er die Tür aufsperren kann und sagen kann, du kannst frei herausgehen. So wie das Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Und dieser Jesus sagt, ihr wisst es, was war seine erste Predigt? Das ist in der Taufe. Die Zeit ist erfüllt. Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Welche Zeit war erfüllt? Die allgemeine Zeit aller Weltalter? Welche Zeit war erfüllt? Daniel 9. Jesus hat über Daniel 9 gepredigt. Wenn er durch die Dörfer ging von Galiläa, hat er über Daniel 9 gepredigt, hat gesagt, diese Zeit, die Gott gesagt hat, die Zeit bis zu dem Messias, zu dem Gesalbten, der König, der Priester, der Prophet ist, der mit Kraft gesalbt werden wird, diese Zeit ist erfüllt. Ich bin da. Ich kann euch helfen. Aber Jesus macht einige andere interessante Aussagen. Schaut mal mit mir nur zum Beispiel in Johannes 1. Aber bevor wir zu Johannes gehen, Verzeihung, gehen wir wieder zu Matthäus 3, Vers 17, Entschuldigung. Matthäus 3, Vers 17. Matthäus 3, Vers 17, da heißt es, und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Frage, wer war vorher der Sohn Gottes genannt worden?
Adam.
Israel. Ja, Adam auch, verstanden, aber Israel. Von Israel hieß es, Israel ist mein erstgeborener Sohn, der aus Ägypten gerufen worden ist. Ist Jesus auch aus Ägypten gerufen worden, ja oder nein? Ist Jesus aus Ägypten gerufen worden?
Hat sich auch erfüllt vorher.
Ist er aus Ägypten gerufen worden, ja oder nein?
Ja.
Ganz genau. Ist Jesus durch das Meer gegangen? Ja oder nein?
Ja.
Symbolisch in der?
Ja.
Taufe. War Jesus in der Wüste?
Ja.
Wie lange? 40 Tage. Ein Tag steht für einen. Was hat Israel in der Wüste gemacht? 40 Jahre lang. Was haben die in der Wüste gemacht? gemurrt und gesündigt und rebelliert. Was hat Jesus 40 Tage lang gemacht? Jede einzelne Versuchung abgewehrt. Jesus ist derjenige, der die gesamte Geschichte Israels quasi nochmal nachlebt, aber sie quasi korrigiert. All die Fehler, die Israel gemacht hat, macht er richtig. Als Israel durch die Wüste ging, wohin hat Gott sie geführt? Am Anfang. Wohin hat er sie gebracht als erstes? Am Roten Meer, okay, durchs Rote Meer, dann in die Wüste. Als er in der Wüste war, wohin hat er sie geführt? Direkt hin. Zum Berg Sinai. Und da hat er ihm was gegeben, auf dem Berg Sinai. Die 10 Gebote. Wenn ihr Matthäus 4 lest, wo die Versuchung Jesu in der Wüste ist, danach kommt Matthäus 5. Worum geht es in Matthäus 5 von 6 und 7? Die Bergpredigt. Glaubt ihr, es ist ein Zufall, dass es eine Bergpredigt gibt? Worum geht es in der Bergpredigt? Die 10 Gebote. Die ganze Bergpredigt geben die 10 Gebote, wie man die 10 Gebote wirklich halten kann. Und nicht sie einfach nur auf Stein liest, sondern wie sie ins Herz kommen kann. Das ganze Leben Jesu ist mehr oder weniger eine Beschreibung, eine Idealfassung, wie Israel hätte leben sollen und können. Er gleicht all die Fehler aus. Er sagt in Johannes 15, lass uns da direkt hingehen, Johannes 15, Vers 5. Er sagt etwas, wir haben das so oft gehört, wir wissen nicht, wie die Bedeutung war. Denn Israeliten sind fast aus den Latschen gekippt, als sie das gehört haben. Als Jesus sagt, ich bin der was? Der Weinstock. Was haben die Israeliten geglaubt? Wer ist der Weinstock? Sie selber. Stellt euch vor, Jesus kommt her und sagt, ich bin die Kirche des siebenten Tages. So ist das. Die Israeliten haben immer gesagt, wir sind der Weinstock, wir sind der Weinstock, wir sind der erstgeborene Sohn. Plötzlich kommt einer und sagt, ich bin der erstgeborene Sohn. Ich bin der Weinstock. Ich bin. Die Israeliten haben gesagt, wir sind das Licht der Welt. Nicht wahr? Jesaja sagt, ihr macht euch auf, ihr seid das Licht der Welt. Was sagt Jesus? Ich bin das Licht der Welt. Ihr seid nur wirklich Israeliten, wenn ihr mir nachfolgt. Israel war eine Person, ein Überwinder. Er hatte wie viele Söhne? 12 Söhne. Wie viel Verwandte hatte Israel? Wie viele sind mit ihm nach Ägypten gegangen?
70.
Und aus diesen 12, und diesen 70 wurde ein ganzes Volk. Jesus ist Israel. Er ist es gibt niemanden, der mehr Israel ist als Jesus. Wie viele Jünger hat Jesus? 12. Wie viele Jünger hat er später ausgesandt? 70. Und aus diesem Volk entstand das geistliche Israel. Es gibt keine schöne Bibelstunde als die mit anderen Christen, wenn sie sagen wollen, ah, das irdische Israel hier noch auf der Erde, das hat noch was zu sagen für die Prophetie, nicht wahr? Und sie schauen nach Jerusalem. Schaut. Diese wenigen Bibeltexte machen es ganz deutlich. Jesus ist der wahre Israel. Alles im Alten Testament weist auf Jesus hin und Jesus macht all das wieder richtig, was im Alten Testament falsch lief. Und er ist das Ziel von Israel, er ist der Ursprung von Israel und nur wer ihm nachfolgt, gehört zum wahren Israel. Nur der ist ein wahrer Überwinder, denn Israel heißt der Gotteskämpfer. Und wer kämpft im großen Kampf auf Gottes Seite? Wer ist der Hauptkämpfer auf Gottes Seite? Jesus, Michael. Er ist der Kämpfer Gottes, er ist der Gotteskämpfer, der Israel. Nun, wir sind fast am Ende angelangt, nicht mehr lange. Schauen wir weiter ganz kurz in Lukas 4, Vers 28. In Lukas 4, Vers 28. Glaubt ihr, die Israeliten waren sehr begeistert von seiner Predigt? Waren die Israeliten begeistert von seiner Predigt?
Nein.
Oh, einige schon, ja? Hälfte, Hälfte. Gab es viele, die waren ganz begeistert und manche waren gar nicht so begeistert. Übrigens sagt Jesus an einer Stelle mal, wehe euch, wenn alle Leute Gutes über euch sagen. Habt ihr es gewusst? Dass Jesus das sagt? Er sagt, wehe euch, wenn alle Leute nur Positives über euch sagen. Die Predigt des Evangeliums führt immer dazu, dass es zwei Gruppen gibt. Können wir noch viel mehr zu sagen. Aber das wahre Evangelium, das uns von der Sünde frei machen möchte, wird immer entweder zu begeisterter Annahme oder energischen Widerstand führen. Das ist heute ganz genauso. Wenn du heute dich aufmachst, das Evangelium zu verkündigen, so wie es in der Bibel steht, wirst du Leute haben, die sagen, danke dir, und es wird Leute geben, die sagen, so wie gleich, Stephanus, ja, die knirschen mit den Zähnen. In Lukas 4, Vers 28, da heißt es, da wohnen sie alle in der Synagoge, voll Zorn. Könnt ihr euch vorstellen, Jesus predigt, alle werden voll Zorn? Könnt ihr euch vorstellen, im Gottesdienstraum, bei uns im Gottesdienst, Jesus predigt und er sagt ein paar Dinge, die wir nicht erwartet haben, und plötzlich werden alle voll Zorn? Und sie rennen auf die Kanzel hier und schleifen Jesus von der Kanzel durch den Raum. Könnt ihr euch vorstellen? Vers 29, sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Wollten sie ihn töten, ja oder nein? Aber sie konnten ihn nicht töten. Und Johannes gibt uns einen Grund, warum sie nicht töten können. Schaut mal mit mir in Johannes 7, Vers 30, bei einer anderen Gelegenheit. Johannes 7, Vers 30, da heißt es, Johannes 7, Vers 30, übrigens Johannes 7 ist ein unglaublich tolles Kapitel, solltet ihr mal studieren. Johannes 7, Vers 30, da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine was? Eine Stunde war noch nicht gekommen. Man konnte ihn mit Interpol suchen, man konnte ihn verfolgen, man konnte Steckbriefe ausstellen, man konnte mit bewaffneten Mannschaften an ihn heranrücken, man wurde seiner nicht habhaft, irgendwie gelang es immer nicht, seine Stunde war noch nicht gekommen. Ich weiß nicht, was in Judas vorging. Aber vielleicht hat Judas gedacht, das geht immer so weiter. Vielleicht hat Judas das alles beobachtet. Wie ein ums andere Mal immer von dem Tod von der Schippe sprang. Und sich gedacht, naja, einmal mehr oder weniger, vielleicht kann man da auch so ein bisschen Gewinn machen, nicht wahr? Bringen wir ihn wieder in so eine Lage, wo er beinahe sterben wird, er wird wahrscheinlich natürlich wieder sich befreien und dann habe ich halt ein bisschen mehr von mir. Was war Judas Problem? Er kannte Daniel 9 nicht. Judas ist meine persönliche Überzeugung. Ist zugrunde gegangen, weil er deine Neun nicht studiert hat. Hätte er deine Neun studiert, glaube ich, wäre er nicht auf diese seltsame Idee gekommen. Glaubt ihr, Prophetie ist lebensnotwendig? Deine ist lebensnotwendig. Seine Zeit war gekommen, nach 3,5 Jahren. So sagt es in Daniel 9 wird gesagt, in der Mitte der Woche, in der letzten Woche, in den letzten 7 Jahren, in der Mitte der Woche, nach 3,5 Jahren. Ihr wisst, die Mitte der Woche, eine Woche, 7 Tage, in der Hälfte sind 3,5 Tage, wie Tag bedeutet, 3,5 Jahre im Frühjahr 31 nach Christus war seine Zeit gekommen und Jesus wusste das. Schaut mit mir in Johannes 17, Vers 1. In Johannes 17, Vers 1. Da sagt Jesus, dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Was ist die Herrlichkeit Gottes? Jesus sagt, verherrliche deinen Sohn. Glaubt ihr, das Kreuz war ein herrlicher Anblick? Was ist ein herrlicher Anblick? Warum sagt er, verherrliche deinen Sohn? Die Bibel sagt uns, wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Die Herrlichkeit Gottes ist seine Gnade und seine Wahrheit. Und nichts offenbart sich mehr am Kreuz als Gottes Gnade und Wahrheit. Genau zur Zeit, genau zu dem Zeitpunkt, zum Passafest, starb Jesus. Und die Frage ist, verstehst du, dass durch diesen Tod von Jesus du Kraft bekommen kannst, deine Sünde zu überwinden? Denn er sagt, schaut mal mit mir, was er sagt, in Daniel 9. Schaut mit mir in Daniel 9. Und dort Vers 27. Das heißt, er wird mit den vielen einen festen Bund schließen. Wisst ihr, was der Bund Gottes ist? Was ist dieser feste Bund, den er mit uns schließen möchte? Jesus sagt ja am Abendmahl, das ist das Blut des neuen Bundes. Was ist dieser neue Bund? Wir werden morgen früh noch viel mehr darüber sagen. Wir werden morgen uns Gedanken machen, was alles, was wir heute besprochen haben, praktisch für den Alltag bedeutet. Wir werden morgen sehen, was 1844 praktisch für den Alltag bedeutet.
Da werden wir darüber sprechen, was die Lehre vom neuen Bund praktisch in mein Leben bedeutet. Aber was ist dieser neue Bund, der dort am Kreuz besiegelt wurde? Was ist dieser neue Bund? Sag mir, was ist der neue Bund?
Das Gesetz ins Herz zu schreiben.
Dankeschön. Schaut mit mir in Hebräer 8. In Hebräer 8, Vers 10 und 11, da heißt es, Hebräer 8, Vers 10 und 11, es gibt zwei Dinge, die zum neuen Bund wesentlich sind. Vers 10 sagt, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde. Nach jenen Tagen spricht der Herr, ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Frage, ist das Gesetz Gottes in deinem Herzen? Ich frage nicht, weißt du, was das Gesetz Gottes sagt? So wie die Israeliten auch wussten, was auf den Steintafeln steht. Denn der alte Bund ist das Gesetz aus Stein. Wissen, was die Wahrheit ist. Aber niemand wird errettet, wenn er weiß, was das Gesetz Gottes sagt. Das Gesetz Gottes muss ins Herz. Zu oft wissen wir als Adventisten, was das Gesetz Gottes ist. Und wir folgen dem Gesetz Gottes. Wir gehen am Sabbat in die Gemeinde und glauben, das ist Gehorsam. Das ist auch Gehorsam. Aber wenn wir gleichzeitig in unserem Herzen schlechte Dinge denken, schlechte Dinge reden, wie können wir dann vom Gehorsam reden? Das Gesetz Gottes soll ins Herz, in unser Denken. David sagt, ich denke über dein Gesetz nach, wie oft? Tag und Nacht. Eine Übertreibung? Eine poetische Metapher oder Realität? Und dann steht er weiter in Vers 11, und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, er kenne den Herrn, denn es werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Da wird es niemand keine Notwendigkeit mehr geben, dass ich sage, oh, ich muss den Prediger hören, dann geht es mir richtig gut hinterher. Oh, ich bin abhängig von dem Prediger dort, von den Internetpredigten dort. Es gibt Leute, ich komme viel rum in Deutschland, lass mich ganz offen mit euch reden. Ich komme viel rum in Deutschland, nicht nur im Süden, auch im Norden, im Westen, im Osten. Ich muss ja nicht erzählen, dass es eine spannende Zeit ist für das Volk Gottes. Ich komme in viele Gemeinden, wo Geschwister mir sagen, Christopher, wir hören keine Predigten mehr. Also, sie hören schon Predigten, aber keine mehr, die aus der Bibel sind. Es gibt Gemeinden, da wird nur noch Larifari gepredigt, 20 Minuten ohne einen Bibelvers. Na, was sollen wir tun? Ich sage jedes Mal, habt ihr eine Bibel zu Hause? Habt ihr Bücher von einem Weib zu Hause? Solange ihr das habt, müsst ihr nicht verdursten. Ihr seid nicht abhängig von einem Prediger. Preis den Herrn für einen guten Prediger, nicht wahr? Preis den Herrn für einen guten Prediger, der gute Predigen hält. Wunderbar, super. Ist das, was Gott möchte. Aber selbst wenn wir in einer Lage sind, wo irgendwo sind, vielleicht, wo es gar keine Gemeinde gibt, niemand sollte von uns abhängig sein, von einem anderen Menschen. Die Bibel sagt, im neuen Bund wird niemand sagen, erkenne den Herrn, sondern jeder wird Gott selbst erkennen. Was bedeutet das Wort erkennen? Was bedeutet das Wort erkennen? Heißt es, dass jeder von uns weiß, wer Gott ist? Meint es das?
Weiß wer.
Adam und Adam erkannte sein Weib und sie wurde schwanger. Was bedeutet das? Hat stand auf dem Hügel und hat sie dann im Nebel gesehen. Ah, das ist Eva. Also sie erkannte. Bist du davon schwanger geworden? Ihr Lieben, das ist so, wie wir meistens mit Gott vorgehen. Wir kennen Gott, wir wissen, wer er ist. Wir wissen, wo sein Evangelium steht, wir wissen, wo seine 10 Gebote stehen. Und wenn irgendwo etwas für das Werk Gottes getan wird, sagen wir, ah, das war wohl Gott, nicht wahr? Wir erkennen sein Wirken irgendwo, wenn 10 Leute getauft werden, oh, da hat wohl Gott gewirkt. Wir erkennen ihn, nicht wahr? Aber das ist nicht das, was Gott möchte. Gott möchte, dass wir ihn erkennen. Ohne eine dritte Person dazwischen. Wir werden morgen sehen, dass das durchaus seine Konsequenzen hat. Dass das durchaus etwas Spannendes ist. Dass das, was im neuen Bund ist, das, was den neuen Bund ausmacht, dass das Gesetz in meinem Herzen ist und dass ich Jesus so sehr liebe, sogar noch mehr liebe, als mein Ehepartner. Frage, das ist jetzt eine sehr persönliche Frage. Die Frage fällt auch in Form, frag dir das. Aber liebst du Jesus? Ihr werdet natürlich sagen, natürlich liebe ich Jesus, deswegen bin ich ja hier, deswegen ich liebe Jesus. Aber meldet euch nicht, aber mal ganz ehrlich, jeder von euch war schon mal verliebt, oder? Hoffe ich doch. Mal verliebt gewesen? Welches ist es? Wenn ihr verliebt seid, dann könnt ihr nichts anderes mehr denken, oder? Dann ist diese Person in eurem Kopf ständig. Versucht alles zu tun, um ihr zu gefallen. Ist das gerade so, wie du, bist du verliebt in, darf man verliebt sein in Gott? Darf man ihn so sehr lieben, dass man an nichts anderes mehr denken kann als an ihn? Schaut, das ist das, was Gott eigentlich möchte. Gott ist nicht so sehr beeindruckt, wenn wir in der richtigen Sabbatkleidung am richtigen Tag die richtigen Lieder singen. Das ist relativ einfach. Das ist nicht das, was er möchte. Es ist auch schön und auch richtig und auch gut und versteht mich nicht falsch. Aber Gott möchte mehr. Gott, das Evangelium besteht in Kraft, besteht darin, dass Jesus Christus in uns wohnen möchte, dass er in uns diese Frucht bringen möchte. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Daniel 9 zeigt uns diesen ganzen Erlösungsplan und er zeigt uns, dass im Kontext eines Volkes Gottes, das die Wahrheit weiß, aber nicht tut. Und die Antwort ist Daniel 9. Daniel 9 ist die Antwort auf ein Volk, das genau weiß, was richtig ist, das alle Propheten kennt, von 1. Mose bis zu Elnott. Alles hat, all das liest, all das weiß, aber nicht wirklich tut. Und an mancher Stelle sind Sklaverei gefunden. Die Frage heute ist sehr einfach und sehr simpel. Gibt es in deinem Leben etwas, was du Jesus übergeben musst und nicht bis morgen warten kannst? Gibt es irgendeine spezifische Sünde, eine spezifische Gewohnheit vielleicht, eine spezifische Charaktereigenschaft, die du Jesus übergeben möchtest und sagen möchtest, Herr Jesus, ich kann nicht mehr, ich habe alles probiert, so wie der erste Israel, so wie Jakob. Ich habe gekämpft, ich habe versucht es mit Tricks, mit meiner eigenen Weisheit, mit meiner eigenen Kraft. Es hat nicht funktioniert und ich kann nicht mehr, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich jetzt. Jesus macht eine wunderbare Verheißung. Das ist der letzte Text für heute. Schaut mit mir in Johannes, in Römer 8. In Römer 8, Vers 32. In Römer 8, Vers 32 sagt er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für wen? Für uns alle hingegeben hat. Das ist das, was Daniel 9 uns zeigt. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Schaut, heute früh haben wir darüber gesprochen, dass es eine DNA gibt, richtig? Wie viele Buchstaben gibt es dafür? Vier. Hier ist die adventistische DNA. Daniel 2. Jesus Christus kommt wieder. Warum? Daniel 7. Weil er unser Richter ist. Aber wie komme ich durch das Gericht? Daniel 8. Weil er mein Hohepriester ist. Und meine und mich dort vertreten kann. Aber wie kann er mich vertreten? Was gibt ihm das Recht dazu? Und was muss ich tun? Daniel 9. Er ist mein Erlöser. Er ist für mich gestorben. Er kann jede Sünde von mir nehmen, wenn ich ihm die Akten gebe. Er hat die Provision dafür gemacht. Er hat die Vorrichtung dafür getroffen. Er kann jede Sünde, jede Gewohnheit brechen. Er kann mich freimachen, wenn ich möchte. Und das ist der Ausgangspunkt für alles andere. Als Europäer würden wir es wahrscheinlich andersrum aufschreiben, oder? Wir würden anfangen mit Daniel 9. Sagen, Jesus ist unser Erlöser. Deswegen ist er unser Hohepriester. Und deswegen ist er unser Richter. Und deswegen wird er wiederkommen. Ich glaube, wenn Daniel ein Europäer gewesen wäre, wäre Daniel 9 das erste Kapitel gewesen. Aber Daniel war Hebräer, hat von Wirkungsursache gedacht. Aber seht ihr, das ist die DNA. Ich glaube, jeder einzelne Adventist muss Daniel 2, 7, 8, 9 kennen und erleben. Bis es Fleisch geworden ist. Das ist unsere Botschaft. Alles, was wir sonst noch sagen können, unsere Botschaft findet sich irgendwo dazwischen. Es ist die Erlösung aus Gnade, die dazu führt, dass Jesus im himmlischen Heiligtum für uns spricht, uns unserem Charakter verändert, sodass wir im Gericht vor Gott bestehen können, damit die Charakterfrucht in uns reift, damit er wiederkommen kann und uns auf die neue Erde bringen kann. Der ganze Erlösungsplan ist in Daniel 2, 7, 8 und 9. Manchmal fokussieren wir uns ein bisschen zu sehr auf die Tiere, oder? Die sind auch schön, auch wichtig, hat auch seine Bedeutung. Aber das ist nur, um uns hinzuführen zu Christus, das Evangelium nach Daniel. Meine Frage heute ist sehr einfach. Wie schon gesagt, wer von euch möchte sagen, ich habe ein spezifisches Problem. Ich möchte gern, lass mich anders fragen, wer von euch möchte allgemein sagen, ich möchte gern diese DNA in meinem Leben erleben. Ich möchte gern diese DNA weiter studieren und weiter leben. Wer von euch sagt, das ist mein Wunsch? Wenn das dein Wunsch ist, möchte ich bitten, aufzustehen. Gottes zu zeigen.